Das ist der Hacker News Daily Podcast von Bree. Mein Name ist Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute mit dabei ein anonymer GitHub-Account, der Dutzende Zero-Day-Exploits veröffentlicht, Polestar fliegt mit über 100% Zoll raus, während Volvo verschont wird und in Michigan hat der Staat fast 3 Millionen Dollar pro neuem Job ausgegeben. Los geht's!
Eine Sache hat mich heute Morgen auf Hacker News regelrecht vom Stuhl gehauen. Ein anonymer GitHub-Account schmeißt derzeit Dutzende Zero-Day-Exploits raus, als wäre es ein öffentlicher Software-Release.
Moment, meinst du echte, ungepatchte Zero-Days? Nicht einfach nur Proof-of-Concepts für schon bekannte Lücken?
Genau das ist der Punkt. Die Repos enthalten voll funktionsfähigen Exploit-Code für sicherheitskritische Lücken, und zwar bevor die Hersteller überhaupt einen Fix haben. Der Account hat innerhalb weniger Stunden über 700 Upvotes auf Hacker News gesammelt.
Das klingt nach einer absichtlichen Eskalation. Hat jemand eine Ahnung, wer dahinter steckt oder warum die das tun?
Der Account ist komplett anonym, kein Profilbild, keine Bio. Die Community rätselt fieberhaft. Die einen vermuten einen Sicherheitsforscher, der mit Full Disclosure Druck machen will. Andere halten es für einen gestohlenen Exploit-Fundus, den jemand aus Rache öffentlich verbrennt.
Also so einbrennendes Archiv, das Schaden maximieren soll, bevor es gelöscht wird. Aber wie detailliert ist das Material? Bekommt da jeder Script-Kiddie eine fertige Angriffswaffe in die Hand?
Leider ja. Die Repos sind sehr sauber dokumentiert, teils mit Anleitungen zur Ausführung. Eines der ersten Drops zielte auf eine weit verbreitete Firewall. Das liest sich wie ein Baukasten für Angriffe.
Das ist gruselig. Für Sicherheitsteams weltweit bricht damit heute ein völlig ungeplanter Patchtag an, ohne dass die Hersteller überhaupt mithalten können.
Genau das ist die konkrete Konsequenz. IT-Abteilungen müssen jetzt ohne offizielles Update reagieren und die Angriffsfläche selbst blocken, solange GitHub die Repos nicht flächendeckend sperrt. Wir haben gerade über diese anonymen GitHub Zero-Day-Dumps gesprochen. Jetzt tauchen in Asien plötzlich KI-Startups auf, die Modelle als Open Source veröffentlichen und es wird direkt als mythosartig eingeordnet. Das wirft für mich sofort eine Frage auf.
Welche Frage genau?
Ob die Cybersecurity-Community bei diesen neuen Modellen überhaupt eine Chance hat mitzukommen oder ob wir wieder so ein Wettrennen sehen, bei dem der Angreifer von Anfang an einen Vorsprung hat.
Die reflexive Antwort aus den Security-Foren ist tatsächlich keep calm and carry on, also nicht in Panik verfallen, sondern die grundlegenden Abwehrmaßnahmen verstärken. Zugriffskontrollen härten, keine Secrets im Code, keine Prompts von außen steuerbar machen.
Das klingt fast zu ruhig. Was konkret macht diese asiatischen Modelle denn so ähnlich zu dem, was bei Mythos passiert ist? Da ging es ja um massive, unkontrollierte Verbreitung von potenziell gefährlichen Fähigkeiten.
Der Kern liegt in der Lizenzierung und der fehlenden Nutzungsbeschränkung. Mehrere dieser neuen Modelle werden mit Standard-Open-Source-Lizenzen veröffentlicht, die keine ethischen oder sicherheitstechnischen Auflagen machen. Das heißt, jeder kann sie nehmen, feintunen und für Angriffe einsetzen. Genau das war der Vorwurf bei Mythos.
Also nicht die reine Modellleistung, sondern die bewusste Entscheidung, Sicherheitsfilter außen vor zu lassen.
Genau, und das Spannende ist, die Security-Community reagiert darauf nicht mit neuen KI-spezifischen Wunderwaffen, sondern mit einem Back-to-Basics-Ansatz.
Dann ist der praktische Ratschlag für ein Entwicklerteam jetzt wirklich so simpel. Nicht überall KI-Firewalls hochziehen, sondern erstmal Input-Validierung und Berechtigungskonzepte sauber umsetzen.
So steht es in den Empfehlungen. Hartes Least-Privilege-Prinzip. Strikte Trennung zwischen Daten- und Steuerungsebene. Und vor allem Prompts nicht als vertrauenswürdigen Code behandeln. Das ist die primäre Verteidigungslinie, bevor man über spezielle KI-Sicherheitstools nachdenkt.
Das hat etwas Beruhigendes und gleichzeitig Unbequemes. Es bedeutet, die größte Schwachstelle ist nicht das Modell, sondern wie wir es einbinden.
Und das ist die eigentliche Botschaft hinter dem Keep Calm. Die neuen Modelle ändern nichts daran, dass die einfachsten Fehler immer noch die teuersten sind. Wer jetzt seine Zugriffe nicht im Griff hat, dem hilft auch kein KI-Scanner mehr.
Ein Fall, der mich seit gestern nicht loslässt. Die US-Behörden haben Polestar faktisch vom Markt gekegelt und Volvo haben sie verschont.
Moment, das sind doch beides schwedische Marken unter dem gleichen chinesischen Mutterkonzern Geely. Warum trifft es den einen und den anderen nicht?
Genau das ist der Punkt, der viele nervös macht. Polestar bekommt ab nächster Woche einen Zollaufschlag von über 100%, weil die Autos in China gebaut werden.
Und Volvo?
Volvo hat es geschafft, dass die EU ihre in China gebauten Modelle nur mit dem normalen, viel niedrigeren Zollsatz belegt. Der schwedische Botschafter spricht von Geopolitik statt von fairem Wettbewerb. Das ist das beunruhigende Signal.
Heißt das, man kann sich als einzelne Marke nicht mehr darauf verlassen, nach gleichen Regeln gemessen zu werden?
Ja, und das ist eigentlich die Kernzutat, die globalen Handel verlässlich macht. Hier zählt dann eben nicht nur, wie viel Subvention wirklich geflossen ist,
sondern ob die diplomatischen Kanäle stark genug sind, um eine Ausnahme rauszuhandeln.
Genau, für Hörer heißt das, wenn selbst innerhalb eines Konzerns solche Unterschiede möglich sind, dann ist, wo wird gebaut, plötzlich ein massives Geschäftsrisiko, nicht nur eine Kostenfrage. In Michigan hat der Staat knapp 1,8 Milliarden Dollar in Wirtschaftsförderung gesteckt und dafür sind in den geförderten Betrieben nur 602 neue Jobs entstanden.
Pro Job sind das fast 3 Millionen Dollar. Das klingt nach einem Plan, der komplett nach hinten losgegangen ist.
Genau, der Rechnungshof von Michigan hat sich das über 10 Jahre angeschaut und festgestellt, die meisten Jobs wurden einfach von alten Standorten in neue Fördergebiete verschoben, statt wirklich neue Stellen zu schaffen.
Das heißt, die Subventionen haben im Kern nur den Ort gewechselt, nicht die Beschäftigung erhöht?
So steht es im Bericht. Dazu kommt, dass die Kontrollen so schwach waren, dass Firmen Steuerkredite kassiert haben, obwohl sie längst weniger Leute beschäftigt haben als vorher vereinbart.
Dann hat der Staat also Geld hinterhergeworfen, ohne zu prüfen, ob die Unternehmen ihre Zusagen überhaupt einhalten.
Und genau das ist der Punkt, den der Rechnungshof kritisiert. Es gab keine funktionierende Rückforderung, wenn die Jobziele verfehlt wurden.
Für jemanden, der überlegt, ob solche Standortpakete sinnvoll sind, heißt das ohne scharfe Auflagen. Und echte Transparenz wird aus Wirtschaftsförderung schnell ein teures Verschiebebahnhofsspiel.
Stell dir vor, du bist Whistleblower bei Meta und der Konzern verklagt dich nicht einfach, sondern kauft deinen alten Kontoauszug.
Warte, was genau soll das bringen? Ein Kontoauszug sagt ja nichts über die Vorwürfe selbst.
Der Punkt ist nicht, die Vorwürfe zu widerlegen. Zuckerbergs Strategie, über die gerade berichtet wird, zielt darauf ab, Whistleblower als unglaubwürdig hinzustellen, indem man deren finanzielle Situation durchleuchtet und nach Angriffsflächen sucht.
Also nicht inhaltlich auseinandersetzen, sondern die Person diskreditieren. Das ist schon eine ziemlich bizarre Eskalation.
Und vor allem eine, die abschreckt. Wenn du weißt, dass Meta im Zweifel deine private Finanzhistorie vor Gericht ausbreitet, überlegst du dir zweimal, ob du Missstände meldest.
Am Ende geht es dann gar nicht mehr um das Fehlverhalten im Unternehmen, sondern nur noch darum, wer sich den Rechtsstreit leisten kann oder wer den Mut hat, sich durchleuchten zu lassen.
Wenn man hört, wie Leute plötzlich keinen Appetit mehr haben, denkt man meist an den Magen. Aber bei diesen Medikamenten passiert das eigentlich über das Gehirn, oder?
Genau. Ozempic und ähnliche Mittel ahmen ein Hormon nach, das der Darm ausschüttet und das Signal geht direkt ins Gehirn und sagt dort, du bist satt und zwar viel früher als sonst.
Und das ist mehr als nur ein Völlegefühl?
Es dämpft den Drang, überhaupt ans Essen zu denken. Das ist der Punkt, der für viele so überraschend ist.
Das erklärt, warum Leute berichten, sie würden einfach vergessen zu essen, ohne sich zu quälen.
Und genau darin liegt die Spannung. Man greift nicht in den Magen ein, sondern in die Kopf-Darm-Verbindung. Die Konsequenz ist, dass das Essen seine Belohnungsfunktion verliert, was für manche hilfreich ist, für andere aber schwierig werden kann.
Und wenn das Belohnungssystem im Alltag anders tickt, ändert sich vielleicht mehr als nur die Zahl auf der Waage. Ab dem 1. Juli gilt in Kalifornien ein neues Gesetz. Streamingdienste dürfen Werbung nicht mehr lauter ausspielen als den eigentlichen Inhalt.
Ich dachte, das wäre in den USA längst geregelt. Der sogenannte CALM Act fürs lineare Fernsehen gibt es doch schon ewig.
Eben nicht für Streaming. Das alte Gesetz von 2010 deckte nur Kabel- und Satelliten-TV ab, nicht Netflix, Hulu oder YouTube. Kalifornien schließt diese Lücke jetzt per Landesgesetz.
Das erklärt, warum mich manche Pre-Roll-Ads fast von der Couch schmeißen. Dürfen die Anbieter ab morgen wirklich keinen Dezibelsprung mehr einbauen?
Genau, der durchschnittliche Lautstärkepegel der Werbung muss dem der umgebenden Sendung entsprechen. Verstöße werden wie unlauterer Wettbewerb behandelt.
Spannend ist die praktische Seite, wer misst das nach? Der kalifornische Generalstaatsanwalt kann klagen, aber oft reicht schon die Ankündigung, damit Plattformen ihre Encoder vorsorglich anpassen.
Für Hörerinnen und Hörer heißt das konkret, wenn ein großer Dienst seine Lautstärke-Algorithmen kalifornienweit umstellt, profitieren oft alle Nutzer in den USA mit. Die Änderung sickert dann meist global durch. Es gibt diese neue Welle von Reaktionen auf KI-Schrott im Netz und eine der lautesten kam jetzt von Robin Williams Tochter. Ihr Ton war eher leise, aber klar, sie hat einfach gesagt, ihr Vater hätte nie gewollt, dass seine Stimme per KI für irgendwelche Werbeclips recycelt wird.
Und parallel läuft dieses Software-Jam-Experiment, bei dem Leute ganz bewusst einen Tag lang Code nur mit sich selbst und einem Editor schreiben, ohne KI-Assistenten.
Der Grundgedanke war, wenn du jede Zeile selbst tippst und keine Autovervollständigung hast, wirst du gezwungen, deine eigenen Entscheidungen wieder zu verteidigen.
Eine der Erkenntnisse aus dem YAM war dann nicht, KI ist böse, sondern Teilnehmer haben bemerkt, wie oft sie sonst blind auf Vorschläge klicken, ohne sie wirklich zu verstehen.
Ich bin auf ein Projekt gestoßen, das fast 1.4.000 öffentlich erreichbare Webcams auf einer Karte zeigt, ohne Passwort, einfach am offenen Internet.
Moment, das klingt nach einem massiven Privacy-Problem. Reden wir hier von privaten Überwachungskameras?
Es ist IP-Crawl, eine Suchmaschine, die das Internet nach offenen RTSP-Streams durchkämmt. Die Ersteller sagen, sie listen nur Kameras, die komplett ohne Authentifizierung erreichbar sind.
Also keine gehackten Systeme, sondern Geräte, die jemand absichtlich oder aus Unwissenheit offen ins Netz gestellt hat.
Genau, und das Unbehagen daran bleibt ja, eine private Kinderzimmer- oder Bürokamera kann so für jeden einsehbar sein, der die URL kennt.
Es macht die Karte zu einem Warnsignal. Die konkrete Konsequenz für den Einzelnen, wer eine IP-Kamera betreibt, sollte dringend prüfen, ob der Stream wirklich passwortgeschützt ist.
Auf Hacker News ist gerade ein kleines Tool aufgetaucht, das nur einen einzigen sehr speziellen Job macht. Es hält einen zugeklappten Mac wach, aber nur solange ein KI-Agent arbeitet.
Also nicht einfach dauerhaft wach, sondern wirklich nur, wenn der Agent aktiv läuft? Da muss man ja erstmal drauf kommen.
Genau, das ist der Knackpunkt. Das Tool heißt Adrafinil und es nutzt die Caffeinate-Funktion von macOS. Die wird nur angefordert, solange der Agent-Prozess läuft.
Ah, verstehe. Sobald der Agent fertig ist, darf der Mac wieder schlafen. Sonst vergisst man den offenen Deckel und der Akku ist irgendwann leer.
Richtig, und das ist der konkrete Nutzen. Kein leerer Akku mehr, nur weil man den Rechner nach dem Agentenlauf nicht manuell aus dem Wachzustand geholt hat. Ein kleines, feines Werkzeug. Ein kleiner Wachhalter für den KI-Agenten auf deinem Mac und ein Blick durch fast 1.4.000 offene Webcams, die niemand gesperrt hat. Zwei kleine Fenster in eine Welt, in der praktische Vorsicht mehr zählt als große Theorie.
Genau, und deshalb der freundliche Reminder, Passwortschutz für die eigene Kamera prüfen, bevor es jemand anders tut. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.